Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und ich freue mich heute jemanden hier zu haben, die zum Glück regelmäßig in unserem Podcast zu Gast ist. Und diesmal passt es, weil sie gleich eine Rede bei einer großen Demonstration halten wird. Aber bei dieser Demonstration geht es nicht, wie sonst, sagen wir mal, meist bei ihren Auftritten, um den Klimawandel und den Kampf dagegen, sondern es geht um eine Demonstration gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD. Und sie ist häufiger schon gefragt worden, wie das zusammenpasst. Das wird sie uns gleich auch nochmal erklären. Wir werden auch darüber sprechen, wie sich die Stimmung in diesem Land eigentlich in den vergangenen 5 Jahren verändert hat. Das ist nun zufällig auch die Zeit, in der es Fridays for Future gibt, ungefähr die Zeit. Und wir werden darüber sprechen, warum sie vor kurzem ist übertrieben, aber warum sie Olaf Scholz gelobt hat für eine Rede. Auch dafür gab es dann von anderen Seiten wieder große Kritik. Also es gibt viel zu besprechen mit Luisa Neubauer. Luisa, die Demos gegen die AfD, was mich so ein bisschen überrascht ist, dass es gibt seit dieser Berichterstattung über diese Konferenz in Potsdam und vorher nicht. Das heißt, das war der Moment, wo viele Leute gesagt haben, so, jetzt reicht's, so geht's nicht weiter?
Ja, es brauchte einen Auslöser, der konkret ist. Das ist gar nicht ungewöhnlich und das spricht auch gar nicht per se gegen die Menschen. Diese Massen, die wir jetzt gerade erleben, die konnte es nur geben, weil Menschen seit langem unzufrieden sind und sich unwohl fühlen und nicht einverstanden sind mit dem, was am rechten Rand und auch immer mehr in Richtung Mitte in Deutschland passiert. Und wie wir das auch tatsächlich vor 5 Jahren mit Greta erlebt haben, als die kam und auf einmal überall Massen auf die Straßen gingen, braucht es offensichtlich so eine Art Kipppunkt, der ein Momentum auslösen konnte. Und ich glaube, wir können ganz dankbar sein, dass die Korrektivjournalisten das so sorgfältig gemacht haben und eben auch schon ganz früh Kontakt aufgenommen haben zu Leuten in der Gesellschaft und gesagt haben, hey, hier kommt was, macht euch mal gefasst. Und das war in meinen Augen eben auch ganz wichtig, dass man diese Recherche nicht einfach so in die Welt geschmissen hat und geguckt hat, was passiert, sondern die haben sorgfältig drumherum überlegt, was könnte daraus gemacht werden.
Das heißt, du warst zum Beispiel, Fridays for Future, war vorgewarnt?
Genau, das ist ja per se erstmal gar nichts Ungewöhnliches bei großen Recherchen, dass dann Journalisten schon mal im Vorfeld, keine Ahnung, Hintergrundgespräche führen und so. Und hier wurde, fand ich, sehr, sehr gut drumherum eine tatsächliche sozusagen Informationsverarbeitung umgesetzt. Und das, finde ich, ist wichtig, dass sich der Journalismus und auch der kritische, auch der Haltungsjournalismus fragt, wie kommen denn eigentlich die Botschaften an? Dass man sich nicht darauf verlässt, wir schreiben irgendwas und Leute lesen das dann schon, sondern dass man sich wirklich die Gedanken darüber macht, wie kommen unsere Informationen und eben auch diese ganz heiklen Investigativrecherchen, wie kommen die an die Menschen? Und da, genau, und dann musste natürlich ganz vieles andere noch passieren, aber da würde ich sagen, merkt man schon, das war sehr achtsam.
Aber umgekehrt würden jetzt die Kollegen von der AfD sagen, guck mal, das ist in Wahrheit ein Riesenkomplott gewesen. Ne? Also viele von den Beteiligten wussten vorher Bescheid und da haben sie sich was gesucht und haben sie vermeintlich was rausgefunden, was eine ganz normale private Besprechung war in einer Villa in Potsdam. Und in Wahrheit ist das alles auch das, was, die machen das, was sie uns vorwerfen, die machen ein abgekartetes Spiel gegen die AfD, weil ihnen die AfD zu gefährlich wird.
Ja, also wenn du damit jetzt impliziert,
Das ist was die AfD gerade tut. Also die AfD genau, die tut ja auch so, als ob es sozusagen diese Konferenz, aber es ist gar keine Konferenz gewesen wäre. Die AfD tut jetzt auch so, als würde es nicht 50.000 Leute bei einer Demo geben, wie es sie vor ein paar Wochen in Hamburg gegeben hat, sondern als seien es nur 20.000 gewesen und so weiter und so weiter.
Ja, genau. Und diese Mechanismen kennen wir ja. Also ich glaube, wer sich zusammensetzt und über Deportationen fantasiert, der hat in meinen Augen das Anrecht darauf verwirkt, sich mit demokratischen Institutionen zu vergleichen, die einfach eine Art von Informationspolitik betreiben oder sich um Multiplikatoren kümmern, wie das gute Medienhäuser in der Regel machen. Und dass dann natürlich das Offensichtliche geleugnet werden soll, ist klar. Und auch wir kennen schon lange, ne, Trump hat das ja alles vorgemacht und viele andere, die Mechanismen, dass man selbst das, was man für unleugbar halten könnte, nämlich der Mensch, der auf der Straße steht, dass das dann auch noch geleugnet wird, das überrascht nicht, aber bestärkt natürlich den Charakter dieser ja, demokratieverachtenden Veranstaltung namens AfD.
Du hast es eben gerade gesagt, die Gefahr muss an einem abstrakten Moment in einen konkreten übertreten. Ich hatte neulich in diesem Podcast Matthias Hawks zu Gast, den Zukunftsforscher, der, fand ich, einen interessanten Satz gesagt hat, der einerseits bedrohlich klingt, andererseits aber schon so klingt, dass man sagt, ja, da ist was dran. Er hat gesagt, es ist keine Frage, ob ein AfD-Politiker eine mächtige Position bekommt, wie zum Beispiel die eines Ministerpräsidenten, sondern nur ob. Und das sei auch gar nicht schlimm, weil dann das, was man alles denken würde über AfD, von diesem abstrakten in den konkreten Modus übergehen würde und die Leute dann merken würden, was für ein Schwachsinn. Und dann würde es relativ schnell eine Renaissance der Vernunft wiedergeben. Und er sagte, das sei halt immer so oft so gewesen in der Geschichte, dass man erstmal merken müsste, wie verrückt das eigentlich alles ist. Bestes Beispiel sei halt sowohl die Pandemie als auch der Klimawandel. Der Klimawandel, das Problem mit der Bekämpfung des Klimawandels, sagt Matthias Hawks, sei halt gewesen, dass sie so abstrakt ist und deshalb würden die Leute verzögert darauf reagieren. Bei der Pandemie hätten sie halt sofort darauf reagiert, weil sie wussten, Mist, wenn ich jetzt nichts mache, bin ich vielleicht morgen schwer krank.
Ja, interessanter Blickwinkel. Ich würde ad hoc Fragen haben. Die Sache mit der AfD, also wenn wir mal bei der rechten Gefahr bleiben, da müssen wir uns ja fragen, jetzt auch in der Art und Weise, wie das jetzt gerade vorgetragen wurde, man merkt, dass da was nicht stimmt. Wer ist denn Mann? Und ich würde in diesem Augenblick vermuten, dass wir hier von Menschen sprechen, die zum Beispiel nicht in dem Alltag von Rassismus betroffen sind. Denn für 12 Millionen Menschen in diesem Land, die Migrationsbiografien haben, ist die rechte Gefahr schon lange kein abstraktes Problem mehr. Und da braucht es keinen Ministerpräsidenten, um sich täglich bedroht zu fühlen. Und das heißt, wenn wir uns ehrlich machen, frage ich mich, ob wir nicht eigentlich versuchen, einen Schockmoment für eine weiße Mehrheitsgesellschaft zu finden, die schon längst aber schockiert sein könnte und aus allen guten Gründen, weil wir um uns herum gucken und feststellen, was passiert denn eigentlich in diesem Land.
Und warum nicht ist oder warum bisher nicht war?
Genau, und das ist eben auch das, was wir uns jetzt fragen müssen. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Moment, um in jedem Selbstbewusstsein und jeder Euphorie, die angebracht ist, auf die Straße zu gehen und zu sagen, ey, wir müssen für die Demokratie hier gerade stehen. Und sich gleichzeitig dann nochmal eine Runde selbst befragen, was habe ich davor vielleicht nicht hören wollen? Wann habe ich denn vielleicht mal weggehört, als migrantische Stimmen gesagt haben, hey Leute, hier stimmt was nicht in einem Land. Und die AfD hat sich auch schon vor diesem Treffen getroffen und hat Unerträgliches über Menschen in diesem Land gesagt und probiert Regeln aufzustellen, wer zu diesem Land gehört. Und diese Denkmuster sind ja auch schon weit jenseits der AfD verbreitet. Das heißt, das ist da in der Messart schon 5 nach 12. Und interessanterweise würde ich da denken, diese Idee, wir warten auf irgendwie so ein schlimmes Ereignis und dann wachen alle auf und dann verhindern wir das. Das ist auch in der Klimakrise in meinen Augen sagen, ein bisschen so eine Mischung aus selbstgerecht und unfruchtbar, denn auch in der Klimakrise erleben wir, wenn es so schlimm wird, filmreif, Katastrophe, ist es für ganz viel schon zu spät. Und eben das würden wir ja auch bei der AfD erleben. Wenn dann ein Ministerpräsident im Amt ist, ist es für viele Menschen hier schon überhaupt nicht mehr aushaltbar, ist hier kein Zuhause mehr, ist hier gar nichts mehr. Das heißt, viel mehr als auf diesen einen Moment zu warten, der dann irgendwie wohl möglicherweise das große Aufstehen mit sich bringen kann, denke ich, was muss denn jetzt passieren, damit wir verhindern, was noch Schlimmeres kommen könnte.
Friedrich Merz sagt dazu, ja, ganz toll mit den Demonstrationen. Ich weiß nicht, ob er auch schon irgendwo mit demonstriert hat, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Sagt alles schön mit dem Stehen auf und so, aber am Ende nützt das alles nichts. Und dann sagt er in dieser typischen Friedrich-Merz-Diktion, diese Menschen, die da jetzt auf die Straße gehen, die sollen sich doch mal den Parteien anschließen, dann bringt es was. Hat er da einen Punkt?
Also ich wäre, glaube ich, als Chef von einer Partei, die zuletzt, ich würde sagen, nicht alles andere als fleißig die Brandmauer gewartet hat, wäre ich ganz vorsichtig jetzt zu kritisieren, wenn Leute aufstehen gegen Diskriminierung und Faschismus. Wie schon bei Klimaprotesten, können wir auch live jetzt miterleben, wie die Vorstellung darüber, was Demonstrationen sind und wofür sie da sind und was sie leisten können, in alle Richtungen abdriften. Und offensichtlich wird keine Demonstration gegen rechts, wird die AfD halbieren. Es ist auch überhaupt nicht die Aufgabe von so einer Demonstration. Was Demonstrationen bewirken können, ganz konkret in diesem Augenblick, ist ein Bild zu zeichnen von einer Demokratie, für die es sich lohnt, einzustehen, auch wenn es gerade keinen Protest gibt. Gegen die AfD kommen wir nicht mit einer Demo an, sondern in unendlicher Kleinstarbeit. Mit Gesprächen, mit Interventionen, mit Profis, mit Amateuren, mit Familie, mit Freunden, mit WhatsApp-Gruppen. Das ist total nervig. Und es ist total leicht, sich dann immer wieder auszumalen, ach, es bringt doch gar nichts und überhaupt und wer bin ich schon und das macht doch jetzt keinen Unterschied und jetzt will ich wieder keinen Streit vom Zaun brechen und überhaupt, ist es ganz leicht, sich einsam zu fühlen, wenn draußen die Rechten erstarken, man sich umguckt und denkt, irgendwie niemand anderen interessiert, dann gebe ich mir eben auch keine Mühe. Das heißt, wer auf der Straße steht jetzt, der demonstriert nicht nur die Wut und das Unverständnis gegenüber rechtem Extremismus, sondern man demonstriert auch ganz wortwörtlich die eigene Bereitschaft, sich reinzuhängen. Und auch deshalb haben Faschisten berechtigterweise Angst vor diesen Bildern, weil diese Macht so viel länger anhält, als dieser eine Moment da ist. Diese Demonstration, das ist nicht nur eine Stunde auf der Straße stehen, sondern es ist was viel Längeres und in dem Sinne auch Nachhaltigeres. Dass völlig unabhängig davon es auch gut ist, demokratische Institutionen zu stärken, keine Frage. Aber das alleine bringt es auch nicht.
Du hast es eben so ein bisschen anklingen lassen, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, die Wahrnehmung von Demonstrationen, vielleicht auch von Politikern. Ich stelle immer fest, dass viele Politiker, wenn die Mikrofone an sind, sehr intensiv über Pressefreiheit sprechen und wie wichtig das alles ist. Und stelle dann aber auch fest, so insgeheim, wenn hier eine Zeitung verschwindet, da eine Stimme verschwindet, so schlimm finden die das gar nicht. Und das Interesse, dagegen etwas zu tun, ist aus meiner Sicht relativ begrenzt. Habe ich das jetzt falsch verstanden, aber siehst du das genauso, dass die gleichen Politiker eigentlich die Demonstrationsfreiheit hochhalten und sagen, dass es ein großes Gutes zu demonstrieren, sich aber über viele Demonstrationen vor allem dann freuen würden, wenn es sie nicht gäbe?
Habe ich eben gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist ein guter Punkt natürlich. Also in Sachen Versammlungsfreiheit und so ist Deutschland zuletzt international gerügt worden. Und ein Politiker, der eine Demo für die Demokratie begrüßt, muss in meinen Augen auch die Größe haben, eine Demonstration gegen die eigene Politik aushalten zu können. Auch wenn das eine Demonstration ist, die, keine Ahnung, was auch immer mit sozusagen von einer Klimabewegung kommt, die einfach sehr wütend ist oder so. Also immer friedlich, demokratisch, keine Frage. Aber das ist natürlich, offensichtlich wird da nicht immer mit demselben Maß gemessen. Ich finde jetzt in Sachen Demokratie und dem Kampf gegen Faschismus fällt schon auf, dass sich viele politische Stimmen gerade irgendwie so sehr selig und berührt irgendwie für die demokratische Grundordnung einsetzen. Wenn man mal aber ein bisschen zurückguckt in der eigenen Rhetorik, in den eigenen Narrativen, dann doch auch immer wieder rechts ausgeschlagen ist. Und wir haben das jetzt ja auch immer, also das wurde jetzt ja wirklich empirisch immer und immer und immer wieder gezeigt, wenn die AfD einen Rechtsruck möchte, dann ist man einfach schlecht beraten, dem zu entgegnen mit einem eigenen Rechtsruck. Das geht einfach nicht auf. Es schürt die Position oder stärkt die Position der AfD und es schwächt ein demokratisches Spektrum.
Aber genau das passiert gerade, ne? Also es passiert gerade, auch wenn man sich guckt, welche Parteien neu gegründet werden. Ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwie die Werteunion, ob man das wirklich ernst nehmen kann. Viele Politiker und Politiker tun das nicht. Aber auch Sarah Wagenknecht, das ist ja keine Gründung einer linken, oder findest du das als Gründung einer neuen linken Partei? Nein.
Ich weiß da gar nicht, was ich denke.
Okay.
Aber natürlich sehen wir, dass es viele Menschen, auch Freundinnen und Freunde von mir, die mit Migrationsgeschichte, Migrationsbiografie vielleicht immer wieder auch so ein bisschen enttäuscht und wütend waren, aber im Grunde irgendwie auch den Eindruck hatten, das geht ja irgendwie vorwärts in diesem Land, sehen natürlich und auch schon sehr lange und viel schärfer, als ich das lange gemacht habe, dass da was nicht stimmt, wenn man wirklich weit, weit gucken muss in einem Land, um noch eine Partei zu finden, die sagt, hey, könnten wir mal darüber reden, dass wir auf der einen Seite irgendwie durch die Welt reisen und Fachkräfte einsammeln, aber immer und immer wieder gegen Menschen, die hier jetzt gerade Flucht suchen, dann polemisieren. dass da vielleicht was nicht aufgeht, dass wir da auf Unverständnis stößen. Und ich frage mich sozusagen, ne, auch als Klimaaktivistin frage ich mich, wie genau sollen wir denn in diesem Land die Klimakrise bewältigen, wenn wir uns immer weiter fragmentieren, wenn die Ausgrenzung in jede Richtung immer weiter zunimmt, also auch aus so einem ganz ökologischen Gedanken heraus, ist es so wichtig und bedeutsam, dass wir zusammenwachsen, dass man eben Gemeinsamkeiten sucht und dass man sich überlegt, können wir was finden, über das wir uns identifizieren, was nicht eine Ausgrenzung ist. Ist das zu viel verlangt?
Wahrscheinlich schon, weil man den Eindruck hat im Moment, dass das Trennende komplett in den Vordergrund tritt und das Zusammenhaltende in den Hintergrund. Du hast es eben gerade so schön gesagt, das ist mir auch aufgefallen, dass in vielen Gesprächen, man staunt ja immer darüber, wenn man guckt, dass 20% der Menschen AfD wählen und dann in meinem Umkreis und mit Leuten, denen ich spreche, irgendwie ich begegne denen irgendwie nicht. Wahrscheinlich du auch nicht, aber es muss sie ja geben. Aber ich begegne Leuten, die sagen, ich weiß gar nicht so recht, welche Partei ich eigentlich wählen soll. Da habe ich mich jetzt gerade gefragt, wie ist es, bei dir würde man immer denken, na klar, die Luisa Neubauer, die ist Mitglied bei den Grünen, die wählt automatisch die Grünen. Wobei ich wahrscheinlich auch du gerade in so einer Phase bist, wo es dir schwerfällt zu sagen, was ist eigentlich die Partei, von der ich denke, dass sie das Land auf den richtigen Weg bringen würde?
Ja, das sind natürlich Gespräche, die man viel führt. Ich habe das aber auch noch sehr im Kopf vor der Bundestagswahl, als ich das Gefühl hatte, vielleicht müssen wir mal kurz darüber sprechen, wie Demokratie und wie Politik da funktioniert. Demokratie ist ja nicht ein Taxi. So eine Partei holt dich nicht exakt da ab, wo du stehst, und dann fährt die dich genau dahin, wo du hinbringst, sondern es ist mehr wie Busfahren. Du läufst ein Stückchen, dann geht's in die richtige Richtung. Und dann musst du aber noch ein bisschen selbst laufen. Und das heißt, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag darauf zu warten, dass die eine Partei des Weges kommt und die macht dann alles richtig und geht niemals einen Kompromiss ein, das finde ich in gewisser Weise auch dann gar nicht nur Demokratie stärkend. Was wir aber brauchen ganz dringend, und das sehe ich natürlich vor allem im ökologischen, aber auch in anderen Fragen, wir sind ganz doll angewiesen auf eine Art Grundintegrität von Parteien, die es schaffen, auch immer wieder zu beweisen, wie denn Haltung funktioniert. Und dass man sich, wenn es hart auf hart kommt und auch wenn der Druck groß ist, immer noch auf sie verlassen kann.
Und kannst du das noch, also das ist das, glaube ich, das ist genau das Thema. Kann man das noch? Also viele sagen über die Grünen, das war die Partei, die gesagt hat, kein Krieg. Niemals. Die SPD übrigens auch. Und plötzlich, diese Haltung stimmt nicht mehr. Es gibt auch die Diskussion bei den Grünen, auch bei anderen zum Thema Umgang mit Flüchtlingen. Und das ist, glaube ich, die Diskussion. Genau die Diskussion führe ich auch mit vielen Leuten, die sagen, auf wen kann ich mich noch verlassen? Das ist sozusagen nicht so, wir machen das, das und das, dass das nicht gemacht wird, ist das eine. Aber dass sozusagen die Grundüberzeugung erhalten bleiben.
Ja, es ist schwierig. Ich würde mir nicht anmaßen, über Überzeugung zu sprechen, weil Überzeugung dann ja immer noch was anderes sind als eine umgesetzte Politik. Mhm. Und ich finde, was ich zumindest erlebt habe, auch jetzt gerade irgendwie so im politischen Berlin, wie man sagt, ich habe viel Zerrissenheit auch erlebt. Menschen, die dann aus was auch immer für Gründen Entscheidung A getroffen haben, obwohl ihr Herz wo ganz anders geschlagen hat. Und ich gerade in Zeiten, wo wir sehen, ne, unter was für einer absurden Konstellation die Ampel zusammengetroffen ist und was die da für ein Kasperle-Theater jeden Tag teilweise orchestrieren, teilweise aushalten müssen, da will man auch nicht tauschen. Ich glaube, wofür viele, oder was ich jetzt so beobachte, wofür viele so eine Art grenzüberschritten ist, ist, wenn das Gefühl vorherrscht, dass Abstriche gemacht werden bei Dingen, die einst nicht verhandelbar schienen. Abstriche in Sachen von, in Sachen, wer darf in Deutschland eine Heimat finden können. Mhm. Ne, viele Leute sind in Deutschland zu Hause, aber finden hier gerade keine Heimat, weil der Rassismus grassiert und weil der auch politisch bestärkt wird und weil jedes Mal, wenn wieder Migrations- und Abschiebedebatten zu dem Thema gemacht würden, als gäbe es kein anderes Problem in diesem Land und jedes andere Problem auch nur gelöst werden kann, wenn endlich ganz toll, absurd, ne, dann sind die Millionen Menschen in diesem Land, die denken, danke, das war wieder ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ähm, ich Ich bin nicht konkret von einer Abstimmung getroffen, aber natürlich trifft mich der Diskurs, weil wieder impliziert wird, es gibt Menschen in diesem Land, die sind weniger wert, Menschen in diesem Land, die sozusagen, ne, weniger Respekt verdienen und so. Und das gibt es natürlich auch in der Ökologie, das betrifft die Grüne aus meiner Perspektive besonders, dass man, dass es eine Zeit gab, da haben hier alle Parteien, ne, sich sozusagen so zum Klimaringel reingetroffen und es war irgendwie klar, ja natürlich, das machen wir alles in das Pariser Abkommen und wir sind, wollen Vorreiter sein und dann, wenn es hart auf hart kommt, merkt man, ups, oder auch nicht.
Wir müssen eine Sache noch klären, bevor wir es vergessen. Du hast vorhin gesagt, man muss sich mit der AfD im Detail auseinandersetzen. Das heißt, du gehörst auch zu denen, die sagen, diese Verbotsdebatte ist Quatsch. Ich frage das deshalb so, weil ich immer denke so, also die Demokratie ist ja, macht es ihren Feinden ja relativ leicht und hat auch was Selbstzerstörerisches in sich, ganz klar. Aber trotzdem muss man ja die Demokratie am Ende auch vor ihren eigenen, vor sich selber schützen. Und wenn man an einen Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, Achtung, da ist jemand, der diese Demokratie gar nicht haben möchte, dann finde ich diese Verbotsdebatte gar nicht so verkehrt.
Ich auch. Aber okay. Ich stehe auch sehr, also ich habe das auch mit sehr, sehr unterstützt. Erstmal ja, geht es um eine Prüfung von einem Verbot. Das ist absolut, auch, glaube ich, wichtig, das mitzudenken. Auch das ist ja ein demokratischer Mechanismus. Es wird dann ja oft gesagt, ja, bestärkt das jetzt die AfD? Und ich glaube, an der Stelle müssen wir uns einmal entscheiden. Praktisch alles, was wir gegen die AfD machen können, droht die AfD zu stärken, weil sich dadurch zu stilisieren. Hm. Müssen wir es trotzdem probieren? Ja, natürlich. Müssen wir das irgendwie blind machen und unüberlegt? Nein, auch das ist gut, wenn man strategisch angeht. Nur hat uns die Demokratie jetzt ja Mechanismen gegeben, um gegen Demokratiefeinde vorzugehen. Und wenn wir jetzt aufhören, diese Mechanismen anzuwenden, weiß ich nicht, ob man nicht für eine Sekunde auch an sich selbst dann aufgibt.
Genau.
Ich glaube, es wäre völlig falsch und naiv, darauf zu setzen als einziges Instrument. Denn ganz berechtigterweise sagen ja Leute, Moment, die Glaubenssätze und die Ideologie, die findet ja auch jenseits der AfD statt. Und das ist genau richtig. Und deswegen müssen wir alle anderen Wege eben auch begehen. Nur würde ich mich sagen, frage ich mich, wie wir uns das ausgemalt haben, wie die Demokratie sich schützt, wenn wir dann die Mittel, die wir haben, aus Angst nicht einsetzen. Das ist, glaube ich, nicht gut beraten.
Absolut. Diese Demonstration und Fridays for Future, da denkt man, was hat jetzt, warum so nach dem Motto, böse Menschen sagen, oh, die müssen sich jetzt zu allem äußern, weil sie offensichtlich nicht.
Ne? Jetzt müssen sie auch noch Demokratie machen. Genau. Langweilig.
Aber einmal kurz erklären, es liegt ja auf der Hand, aber vielleicht erklärst du es einmal noch kurz, was das eine mit dem anderen zu tun hat.
Also, erstmal vorweggenommen, muss man in meinen Augen, es ist völlig egal, ob man Klimaaktivistin ist oder nicht, es gibt Momente, um Haltung zu zeigen. Und ich wäre auch jetzt auf der Straße, wäre ich nicht Klimaaktivistin, weil es geht darum, dass wir, wie Margot Friedländer so richtigerweise sagt, Mensch sind und dass wir in diesem Augenblick anerkennen, dass alles, was sich die AfD wünscht, ist, dass wir zu Hause bleiben. Und das sollten wir auf gar keinen Fall geben. Deswegen bin ich erstmal einfach als Demokratin da. Mhm. So, jetzt gibt es aber natürlich zweierlei Dinge, die dazukommen. Das eine ist, Zivilgesellschaft fällt nicht vom Himmel. Und um Massendemonstrationen zu organisieren, braucht es ganz, ganz viel Wissen und Menschen und Kapazitäten und Erfahrung. Und Fridays for Future als größte Massenorganisation Deutschlands verwaltet ganz viel davon. Mhm. Und wir sehen uns natürlich in der privilegierten, aber auch irgendwie in der verantwortungsvollen Rolle, dass wir natürlich dann überlegen, wie können wir diese Kapazitäten einsetzen. Das sind ganz banale Sachen. Wie baut man eine Bühne auf? Wie sorgt man dafür, dass Menschen sicher von A nach B kommen und dann sich irgendwie wohlfühlen? Das sind alles Sachen, die wir wirklich, ja, ich würde fast sagen, also perfektioniert haben nach so vielen Jahren. Und ich höre da ja auch sehr genau hin, auch ne, von gerade so demokratischen Politikern, die auch sehr gerne mal über Fridays for Future lästern, die sehr gerne finden, dass wir wieder irgendwas nicht richtig gemacht haben, die es auch irgendwie mal denken, nö, jetzt ihr müsst doch irgendwo anders irgendwas machen, die jetzt aber ganz gerne auf unseren Bühnen stehen und nochmal bestärken, dass sie die Demokratie wichtig finden. Das merken wir uns natürlich alles, weil auch das ist Zivilgesellschaft, ist immer wieder zu überprüfen, wie sieht unsere Infrastruktur auf. Und Fridays for Future ist so ein, in meinen Augen, und möchte auch ein Teil von dieser zivilgesellschaftlichen Infrastruktur sein. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn jetzt die, die ganz gerne großartig sich über uns beschweren, jetzt auf unseren Bühnen stehen, aber wir vergessen auch nicht, was davor war und wie Leute über uns herziehen und über Klimaaktivisten herziehen und sie kriminalisieren, außer wenn es gerade bequem ist und man sich einer Demo anschließen kann.
Was vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, aber es ist jetzt ein Randaspekt, dass sie ein bisschen neidisch sind. Ich stelle immer fest, dass etliche Menschen, die sich auch engagieren, auch in Parteien sind, darüber staunen, wie professionell Fridays for Future in der Zwischenzeit strukturiert ist.
Das sind ja gar keine kleinen Kinder, die einfach nur so ein bisschen Randale machen.
Nein, früher konnte man sagen, pass mal auf, aber heute stellt man fest, dass irgendwie, wenn man sich die Strukturen anguckt, dass das Strukturen sind, die halt wirklich auch einen Protest aufrechterhalten können, solange er nötig ist. Nochmal.
Nochmal zurück zu den Demonstrationen. Genau, ich will das auch gar nicht überhöhen. Also was ich meinte, ist, in ganz vielen Orten in Deutschland kann gerade Fridays for Future Teile von dieser Infrastruktur bereitstellen. Das ist super und das machen wir aus vollster Überzeugung. Die Demonstrationen, das ist ja aber ebenso wichtig, sind fast überall aber Bündnisdemonstrationen. Da stecken ganz viele Organisationen hinter, die einen Teil dazu beitragen. Und das ist toll. Das ist so urdemokratisch und das ist auch nachhaltig, weil da baut sich dann natürlich nochmal ein neues Selbstbewusstsein auf. Und da sind wir auch dann, ne, an vielen Orten sind wir auch überhaupt nicht. Und was wir machen können, machen wir aber gerne. So, und dann gibt es natürlich aber auch so eine Klimaperspektive. Und das ist sozusagen ganz, ganz einfach. Wir kriegen keinen, also sagen, der Faschismus ist nicht klimagerecht. Es wird in keine Welt werden wir, wenn wir eine endlos erstarkende rechte Front haben, noch eine Chance haben darauf, dass Sicherheit, ökologische Sicherheit einkehren kann, hier oder irgendwo auf der Welt. Es liegt gar nicht nur daran, dass die AfD in ihrem Parteiprogramm die Klimakrise leugnet, sondern auch, dass wir merken, wer Klimapolitik macht, der macht ja immer auch in gewisser Weise, macht das ja aus einer Gerechtigkeitsperspektive heraus. Wir machen uns hier mehr Arbeit, damit uns, unseren Kindern und Menschen woanders besserer und gehen kann, dass sie sicherer leben können.
Also es geht gar nicht zuerst um uns, muss man sagen. Es geht auch um uns.
Es geht auch um uns, aber
aber eben nicht nur.
Genau, und Klimapolitik hat immer was Vorsorgendes. Wir sorgen vor, dass es nicht noch schlimmer wird. Wir schützen uns nicht nur, indem wir irgendwie Dämme höher bauen, sondern wir sagen, ach hey, lass uns mal überlegen, wie soll das hier in zwei Jahrzehnten aussehen? Und das ist etwas, was mit einer, und das hat auch natürlich immer einen globalen Gedanken, ne? Wir erkennen irgendwie das ein globales Problem an und finden gemeinsam globale Lösungen. Das ist nicht vereinbar mit einer, mit faschistischen, mit rechtsnationalistischen, mit völkischen, mit rassistischen, mit diskriminierenden, Programmatiken oder Gedankenmustern.
Und die Demokratie ist dafür die richtige, also für die Bekämpfung des Klimawandels aus deiner Sicht auch nach wie vor die richtige Gesellschaftsform. Man könnte ja, also ich habe
absolut nein, keine Diskussion. Und das ist auch, und das ist, und da müssen wir uns auch, also ich glaube, die Literatur ist endlos. Die Welt zeigt uns jeden Tag lebhaft, dass gerade die Orte auf der Welt, die jetzt gerade zeigen, wir haben hier klimagerechte Lösungen, das kann so gehen, so können wir ein bisschen vorankommen, so machen wir unsere Stadt sicherer, so kümmern wir uns besser um die Alten, die besonders betroffen sind, oder so sorgen wir dafür, dass gerade benachteiligte Stadtteile nochmal besser geschützt werden. Das sind alles Orte, wo Demokratie stark ist, wo Menschen Zusammenhalt beweisen, wo es ein Miteinander gibt, wo es eine Gesellschaft gibt, die irgendwie intakt ist. Und es gibt noch ein anderes, einen anderen Aspekt, den ich wichtig finde bei dieser ganzen Debatte. Es braucht Demokratie, um Klimaschutz umsetzen zu können. Es sind aber auch Krisen wie die Klimakrise, die Demokratien gefährden. Also um das mal so zu verbildlichen, wir haben das in der Corona-Pandemie erlebt. Da kam die Krise so heftig, dass ganz schnell entschieden werden muss. Und mehrmals haben wir das in diesem Land erlebt, dass irgendwie dann über Nacht ein paar zusammensaßen, aus dem Kabinett Entscheidungen getroffen haben. Und wir haben das dann aus einem Krisenzustand irgendwie verstanden. Ja, stimmt, die müssen sich beeilen. Aber das hat sich nicht nach einem demokratischen Hoheitsmoment angefühlt. Weil natürlich das, was ja auch Demokratie ist, nämlich irgendwie Inklusion, Menschen mit einbeziehen, nochmal rumfragen, nochmal die Experten dazu holen, die Leute befragen, was ist denn eigentlich los? Das alles braucht Zeit. Und genau das wird torpediert, wenn die Krise immer schneller kommt. Das heißt, in diesem Augenblick, gerade jetzt, wo wir merken, die Klimakrise ist ja auch eine Beschleunigung von Katastrophen, merken wir, jede Katastrophe, die kommt, droht auch eine demokratische Integrität zu stören. Das heißt, Klimaschutz braucht Demokratie, eine Demokratie braucht aber auch Klimaschutz.
Punkt. Ich würde gerne mal über etwas sprechen, was damit zusammenhängt, nämlich die Stimmung in diesem Land. Die Stimmung in diesem Land, die eine andere geworden ist in den vergangenen 5 Jahren. Das hat nicht nur, natürlich überhaupt nicht nur mit Fridays for Future, vielleicht ist es auch um 5 Jahre falsch, vielleicht reden wir auch über 2015. Du hast immer schon viel in Interviews gesagt, das, was in den sozialen Medien passiert, Leute, macht euch da keine falschen Vorstellungen für, das bleibt nicht in den sozialen Medien. Also es ist keine virtuelle Diskussion, der Hass in den sozialen Medien, sondern es ist etwas, was sich auf die Straße trägt. Vielleicht kann man das aber ganz gut am Beispiel von Fridays for Future so darstellen. Also was bedeutet das, was ist passiert in diesen 5 Jahren, seit es diese Organisation gibt? Wie, du hast jetzt, glaube ich, neulich irgendwo mal gesagt, ihr steht seit 5 Jahren unter Dauerbeschuss und es wird nicht besser, es wird eher schlechter.
Ich bin da, also bevor wir gleich dazu kommen, wie schlecht die Lage im Land ist, würde ich erstmal dieser Gesellschaft attestieren, dass sie so ganz großartige Dinge geleistet hat. Und das merke ich immer in den letzten 5 Jahren. Und das merke ich bei den Klimakonferenzen immer sehr, wo ich ja mit Leuten aus der ganzen Welt spreche, wirklich aus der ganzen Welt und auch sehr gut die Vergleiche sehe. In keinem anderen Land, in keiner anderen Demokratie insbesondere nicht, hat es in den letzten 5 Jahren vergleichbare Massenproteste für Klima, Klimaschutz, ökologische Rechte und all das gegeben wie in Deutschland. Auch nicht sozusagen proportional zur Einwohnerzahl. Es gab immer wieder große Proteste, auch an anderen Orten, das ist auch ganz wichtig, aber diese Beständigkeit, das kontinuierliche Arbeiten, das ist einzigartig. Und was wir auch sehen und was mich besonders froh macht, soweit ich das sehe, ist es sehr, sehr selten, dass eine Art ökologische Stimme aus der Zivilgesellschaft, wie wir das ja gemeinsam sein wollen, so viel politischen Raum und politische Macht verwaltet.
Sprich, ganz kurz, spricht für das Land?
Das spricht für die Gesellschaft, spricht auch für die Bewegung, okay. Aber das muss man auch aushalten können. Und ne, wenn man sich überlegt, wer wird mit einbezogen, wenn politische Entscheidungen getroffen werden, ne, dann geht es oft viel so irgendwie um politische Fragen, aber eben auch um Lobbys und wer da was hat. Und wir als so Fridays for Future, aber auch als ökologische Zivilgesellschaft, wir verwalten ja nicht irgendwie eigene Profite oder irgendwelche was auch immer eigenen Ziele, sondern es geht ja um was Gemeinschaftliches, um ein Gemeinwohl im besten Sinne und das dafür, für den gemeinschaftlichen Schutz vor Klimakatastrophen, so viel Debatte dann tatsächlich immer noch da ist, so viel Raum, so viel Gehör, das ist einzigartig und das ist so hoffnungsvoll, denn wenn es eins ist, was wir in meinen Augen in diesem Jahrhundert noch leisten müssen als Bundesrepublik, dann ist es diesen Beweis anzutreten, dass eine liberale Demokratie klimagerecht ökologisch funktionieren kann. Das gibt es bisher nicht. Auch Demokratien sind bisher weltweit fossil praktisch basierend. Und diesen Schritt zu gehen, das ist ein so wichtiger Beitrag für auch sozusagen eine Weltgemeinschaft. Und wir haben da zumindest einige Schritte gemacht, diesen Groß. So, was wir aber auch erlebt haben, und das ist natürlich die andere Seite davon, ist, dass in jedem Moment der Ermächtigung es auch eine Gegnerschaft gibt, die sich formiert. Und ich habe das auch lange unterschätzt, weil ich immer dachte, die logische Kehrseite zu der Klimabewegung sind die Klimaleugner, und die sind in Deutschland ja irgendwie so ein bisschen out of fashion. Die nehmen jetzt andere Gesichter an. Die sind jetzt nicht mehr Klimakrisenleugner, sondern die sind praktisch Klimalösenleugner. Also die leugnen jetzt nicht mehr das Problem, sondern die leugnen, dass irgendeine Lösung funktionieren kann. Das ist dann unterm Strich irgendwie dieselbe Wirkung. Aber ich hatte gedacht, dass das haben wir irgendwie hinter uns gelassen. Und was wir jetzt aber erleben, ist, dass es da tatsächlich eine Entwicklung gibt, bei der einem Hören und Sehen vergeht, bei der sehr erfolgreich Klimabewegungen kriminalisiert werden und auch Klimaaktivisten, ne, degradiert werden, beschimpft werden, beleidigt werden, im Internet, aber auch im politischen Diskurs, in Talkshows. Diejenigen, die einfach nur dastehen und sagen, hey Leute, das ist die Wissenschaft, wir müssen jetzt was machen, hingestellt werden, als würden sie den Untergang des Abendlandes irgendwie selbstständig orchestrieren. Und wir sehen auch, wie krass die Bedrohung zunimmt. Das ist, ne, dass wir uns richtig fragen müssen, wie können wir Aktivisten oder auch so Bürgerinnen und Bürger, die sich einfach nur für so, keine Ahnung, Klimavolksentscheid einsetzen, wie können wir die schützen? Und das ist natürlich ein Desaster.
Das Gleiche gilt ja für Politikerinnen und Politiker, die auf einmal darüber sprechen, auch auf Kommunalebene sagen, ich bin ganz anderen Bedrohungen ausgesetzt als früher. Und viele sagen, warum soll ich mir das antun? Ja. Also wenn es dann noch um meine eigene Sicherheit geht. Aber woran liegt das? Weil sozusagen die Hemmschwellen gesunken sind? Weil sich das, was in den, weil hat ja früher immer den Eindruck gehabt, ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn früher ein Leser ganz, ganz böse war aufs Hamburger Abendblatt oder eine Leserin, dann haben sie einen ganz bösen Brief geschrieben und gepöbelt und sonst was alles. So, und dann habe ich die angerufen.
Ja?
Na klar. Oder mich auch mal mit denen getroffen. Und dann, in dem Moment, wo sozusagen das Gegenüber ein Gesicht bekam, dann war es wieder gut. Und dann haben sie in der Regel, haben sie sich dann entschuldigt. Und haben gesagt, das tut mir, ich habe, glaube ich, ein bisschen gepöbelt, das tut mir leid. Das ist mir dann so, das war jetzt schriftlich oder virtuell. Hat sich das auch geändert? Also ist das auf der, wenn man den Leuten tatsächlich eins zu eins gegenübersteht, wenn man mit ihnen diskutiert? Mein Eindruck ist ja, es hat sich geändert.
Da will ich jetzt einmal vorwegnehmen, ich glaube, da braucht es ganz viele kluge Medien und Social Media Expertinnen und Experten, die nochmal anders über so Dynamiken sprechen können. Mhm. Was ich wahrnehme, ist, das, was früher der Brief war, ist ja heute ein Kommentar bei Facebook.
Genau.
So, und statt dass ich mich dann aber melde, weil ich kann natürlich, verbringe meine Nachmittage nicht in Kommentarspalten, ich melde mich da nicht, aber es meldet sich dann eben noch jemand.
Genau.
Der sagt, genau das und das ist das Letzte und dieses Missstück und ich habe da auch noch was dazu sagen. Und auf einmal findet exakt das gegenteilige Entwicklung statt, statt dass es so eine Art Befriedung gibt und hey, guck mal, wir können da noch miteinander reden, wird sich dann irgendwie gegenseitig aufgestachelt und auf einmal brennt so eine Kommentarspalte los und überhaupt, und wir haben es doch immer gewusst. Und dann gibt es 1000 Hasskommentare und der 1001. sagt, und ich guck mal, wo die wohnt.
Genau.
So. Und dann auf einmal reden wir nicht mehr vom Hass im Netz, sondern reden wir einfach von so einer Art Gewaltförmigkeit, die auch ganz real in der Öffentlichkeit zunimmt. Was ich schon viel wahrnehme, und das finde ich ist auch ganz fantastisch, wie Leute, die mich auch treffen oder die mich erleben bei Veranstaltungen, auch gerne mal zu mir kommen und sagen, ich fand sie immer so ein bisschen unsympathisch und so in den Talkshows hatte ich das Gefühl, sie haben immer so schlechte Laune, aber jetzt habe ich sie erlebt und sind ja eigentlich ganz nette. Und das finde ich so toll, ich höre mir das auch gerne an, ganz detailliert, wie blöd Leute Sachen fanden, die ich mal gesagt habe, weil dahinter ja auch irgendwo immer die sozusagen diese Bereitschaft steckt, einzulenken. Und sich überraschen zu lassen. Mhm. Und das, finde ich, ist so eine tolle menschliche Fähigkeit. Und ich hoffe, wir können uns das bewahren. Die allermeisten so ganz persönlichen Interaktionen, die ich habe mit Leuten, auch auf der Straße oder so, sind ganz liebevoll. Und es ist ja auch leicht, man ist ja auch eine Projektionsfreie, ich bin das auch. Es ist leicht, sich dann irgendwie das Schlimmste vom Schlimmen auszumalen. Und wenn man dann zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, mich auf der Straße trifft, dann bin ich in der Regel irgendwie nicht müde oder singe irgendwas zu meinem irgendwelchen Song, den ich gerade höre oder was ich sagen möchte, ich komme dann ja nicht daher, sagen wir so eine personifizierte Klimakatastrophe, sondern ich bin da einfach. Und dann zerbricht ja auch viel von dem, was man sich da alles aufgebaut hat, von oh mein Gott und schrecklich und so. Genau, aber es bleibt natürlich eine Verrohung. Und eine Sache, die ich schon sehr konkret wahrnehme, das ist die Rolle vom politischen Diskurs. Mhm. Also ne, man pöbelt dann in den Kommentarspalten und wenn man dann Minister hört, der große Reden schwingt und ganz ähnliche Worte dann benutzt, um Klimaaktivisten oder um Aktivisten grundsätzlich zu beschreiben, ist das natürlich die ultimative Bestätigung. Ach, wenn er das sagt, dann darf er das ja auch sagen.
Kleine Paschas. Ich musste vor kurzem, als Jürgen Klopp seinen Rücktritt bei Liverpool verkündet hat, musste ich an dieses Gespräch denken, habe gedacht, boah, der sagt das ja, weil er merkt, ich kann nicht mehr. So. Und habe ich gedacht, bei dem Tempo, was du fährst in diesen 5 Jahren, hast du da manchmal auch so Momente, wo du sagst, boah, wie lange halte ich das eigentlich noch mal durch? Ich glaube, dich das, glaube ich, in jedem Podcast gefragt, den du hier warst. Und du hast immer gesagt.
Was habe ich bisher gesagt?
Du hast immer bisher gesagt, der Klimakrise ist es egal, ob ich das durchhalte oder nicht. Ich mache das so lange, bis das Thema gelöst ist.
Ja?
Ja.
Luisa.
Was ist da los?
Also offensichtlich bin ich auch müde immer wieder und angestrengt. Und ich denke mittlerweile auch, ich glaube, also in Talkshows zu sitzen, ich weiß auch nicht, ob das gut für die Seele ist. Das ist, glaube ich, dazu bricht irgendwas in einem. Ich, genau weil ich weiß, dass jeder irgendwann mal sich ausruhen muss und eine Pause braucht und so. Und jede, ist es mir so wichtig, dass ich in meiner Gemeinschaft arbeite. Dass ich mir nicht einbilde, ich könnte jetzt irgendwas. Ich bin nur ein kleiner Teil von was viel Größerem. Und wir probieren das in der Bewegung, aber auch in der Zivilgesellschaft ja auch so zu leben, dass wir uns gegenseitig den Rücken frei halten. Und dann ist mal jemand ein bisschen nicht da und dann kommt jemand anders und sagt, hey, ich mach das jetzt. Und ich glaube, also ich ermutige immer Menschen, sich wichtig zu nehmen und zu verstehen, ich bin auch ein Vorbild für andere und das ist genau richtig. Und gleichzeitig, das ist die schöne Ambivalenz dabei, lohnt es sich auch, sich immer wieder bewusst zu machen, wir sind nur so stark, wie wir als Gemeinschaft das sind und so wirkungsvoll. Und deswegen mache ich mir da, glaube ich, gar nicht so große Sorgen darum, wie ob ich jetzt, abgesehen davon, das wird jetzt Menschen draußen schockieren, aber ich habe auch eigentlich eine ganz gute Zeit. Ich muss mich da jetzt gar nicht so beschweren. Ich bereue sagen, oder ich leide nicht unter meinem Leben oder so, oder gar nicht. Ich finde es ja auch wichtig, dass gerade wir, die ja sagen, hey Leute, wir könnten noch eine bessere Welt haben, weil wir es klimagerecht machen. Wir müssen ja auch ein bisschen das gute Leben kennen, damit wir Leute überzeugen können, dass wir das besprechen können. Ja, ja.
Ich glaube, das Gleiche würde übrigens auch Olaf Scholz sagen. Der würde, glaube ich, auch.
Hat er auch ein gutes Leben?
Ich glaube, der hat eigentlich ein gutes Leben. Also zumindest macht er das, was er sich gewünscht hat. Und du hast ihn neulich in Dubai, hast du ihn gelobt für seine Rede. Und da kam natürlich gleich, wie kann man diesen Kanzler loben und so. Aber das ist ja ganz schön. Ulrike Herrmann, liebe Kollegin von der Taz, irgendwie sehr, sehr gute Buchautorin übrigens auch. Wer die Bücher von ihr noch nicht gelesen hat, kann ich nur empfehlen. Hat neulich gesagt, dass die Regierung, die Ampelregierung viel, viel besser ist. Und der Kanzler als ihr Ruf und so. Das meintest du aber nicht mit dem, als du Olaf Scholz damals gelobt hast. Für seine Rede. Oder doch?
Nee, das. Ach, worum es da ging, also die Klimakonferenz Dubai, man erinnert sich, war eine merkwürdige Veranstaltung. Wie das aber so ist bei Klimakonferenzen, sind sie ja oft. Wir sind dann trotzdem da, ich bin auch trotzdem da, weil das aktuell der einzige Ort ist auf der Welt, wo wir demokratisch probieren, die Klimakrise zu lösen. Und wenn wir jetzt auch noch an dem Ort aufgeben, dann weiß ich nicht, wo wir uns sonst treffen. Also sind wir da und ich war da. So, und das große Thema bei dieser Klimakonferenz war ja der Ausstieg aus fossilen Energien. Fossil Fuel Phase Out nennt sich das im Fachtermini. Und am Anfang, das gibt dann so in diesem ersten Wochenende da ein High-Level-Segment, da kommen die ganzen Staats- und Regierungschefs und halten ihre Reden. Und das ist nacheinander direkt weg. Traditionell spricht Macron ungefähr 5-mal so lang, wie er reden soll. Und das ist auch skurril, weil dieser Saal ist riesengroß, aber oft irgendwie auch halb leer. Da stehen ja diese ganz wichtigen Staatsmänner und Staatsfrauen und davor sitzen halt so ein paar Leute. Und wenn dann über Olaf Scholz spricht, dann kommen auch viele Kameras. Und bei diesen großen Reden von diesen ganzen Leuten wird dann wahnsinnig darauf geachtet, sprechen Sie das an, dieses Fossil Fuel Phase Out. Sagen Sie, hey, wir müssen aus Fossilen aussteigen. Das setzt dann in gewisser Weise den Ton für die Verhandlungen. So, und am Abend, bevor diese Rede von Olaf Scholz anstand, hab ich und eine andere Aktivistin ihn getroffen und gesprochen. Und in so einem kleinen Delegationsbüro auf einem winzig kleinen Sofa und haben darüber gesprochen, was ansteht. Und dann haben wir ihn darauf angesprochen, gesagt, Herr Scholz, wissen Sie ja sicherlich, das ist, worauf alle achten. Schön, dass Sie hier sind, toll, auch alles ganz wichtige Arbeit. Aber das ist im Endeffekt, worauf es zurückkommt. Da guckt dann die Welt drauf. Und Deutschland spielt auch eine schwierige Rolle teilweise bei den Klimakonferenzen. Irgendwie kommt so grün daher, aber macht dann irgendwie unter der Hand immer neue Gasprojekte und so. Nun gut, kurzum haben wir darüber gesprochen und dann war auch so hellhörig und hat gesagt, ah ja, okay, gut. Ist so ein Thema. Und stand am nächsten Tag auf der großen Bühne und ein Kollege, ich glaube, es war von einem anderen, von einer anderen Zeitung, von Table Media, glaube ich, schrieb dazu auch, in dem Redeskript von Olaf Scholz vom Tag davor stand eigentlich nicht, dass er über diesen Ausstieg von Fossilen sprechen sollte. Wir haben ganz viel Randale drumherum gemacht und Mediensachen und Pressekonferenzen und Demonstrationen und so. Und dann stand er da und hat, zumindest ohne Ankündigung und ohne, dass man das im Skript hätte absehen können, gesagt, und natürlich müssen wir aus Kohle, Öl und Gas aussteigen. Es braucht ein Fossil Fuel Phase-Out, paraphrasiert. Und das war sofort Schlagzeile und ein total wichtiges Zeichen. Und ich glaube, wenn wir Aktivistinnen Missstände benennen, dann müssen wir auch in der Lage sein, Momente zu benennen, wo es mal gut läuft.
Und muss man nicht auch sagen, von allen Kanzlern bisher ist er derjenige, der am meisten gegen den Klimawandel getan hat? Also mehr als eine Vorgängerin, die immer von sich behauptet hat, sie sei eine Klimakanzlerin. Aber zumindest all das, was die Ampelregierung auf den Weg bringen möchte, was sich hoffentlich vielleicht in 10 bis 15 Jahren auszahlt. Das sind doch alles Dinge, die zumindest auf dem richtigen, also wenn wir von dem Busbeispiel nehmen, da sitzt man im richtigen Bus zumindest.
Ja, das ist jetzt schwierig. Also um jetzt mal bei dieser Sequenz in Dubai zu bleiben, das war ein guter Moment und das habe ich auch so benannt. Ich habe auch gesagt, dass es natürlich ein aktivistischer Erfolg ist, weil der Druck offensichtlich groß genug war. So, und dann und ich meine, ich halte ja auch nicht mit Kritik am Kanzler zurück, aber das war dann irgendwie für manche irgendwie dann zu wohlwollend. Und da denke ich ganz ehrlich, Leute, ich kann mich doch selbst nicht ernst nehmen, wenn ich dann auch nicht die guten Dinge benennen kann. Ich finde, den Vergleich der Ampel mit der GroKo ist natürlich eine bequeme Veranstaltung. Da könnte die Ampel auch einen 4-jährigen Yoga-Kurs besuchen und würde immerhin nichts kaputt machen und hätte trotzdem eine ganz gute Bilanz. Ich finde, ich glaube, die Ampel misst sich gerne an der GroKo. Ich finde, alle anderen, wir müssen die Ampel an den realen Zielen messen. Und das geht dann bei der Klimafrage um die Klimaziele. Und dann geht es ganz konkret darum, hält man internationale Vereinbarungen ein? Und da ist die Bilanz unterm Strich natürlich überhaupt nicht okay. Mhm. Und da hat auch der Kanzler teilweise wirklich hochproblematische Sachen gemacht, unter anderem eben immer wieder international diese neuen fossilen Projekte vorangetrieben. Also während man sich eigentlich international jetzt mehr und mehr darüber verständigt, hey, neue Kohle, Öl und Gasprojekte ist keine gute Idee, da gibt es die Studien, die zeigen, dafür haben wir keinen Platz mehr. Da war dann die Bundesregierung tendenziell eine Stimme, die gesagt hat, naja, aber so ein kleines neues Gasfeld, da würden wir ein bisschen finanzieren, das fänden wir ganz lustig, ein bisschen neues LNG, super, das klingt gut. Und das wird natürlich auch wahrgenommen international. Und da sind wir in überhaupt keiner Sekunde in der Rolle, uns auszuruhen. Und ich finde auch, die Krisen verstärken sich ja auch. Das heißt, wir verhandeln jetzt ja Klimapolitik in einem ökologischen Krisenzustand, den es zu Zeiten von Merkel so noch gar nicht gegeben hat. Das heißt, jetzt zu sagen, ja, wir machen es jetzt besser, als das die GroKo gemacht hat, weiß ich jetzt gar nicht, was wir uns davon kaufen wollen.
Passt aus deiner Sicht, du hast es am Anfang gesagt, ist das Problem der Ampelkoalition, dass die Grünen und die FDP quasi gar nicht zusammenpassen? Ulrike Herrmann hat wiederum neulich gesagt, ich will nicht immer Ulrike Herrmann zitieren, aber ich fand es interessant, weil sie gesagt hat, das Problem in der Ampel ist nicht die SPD und nicht die Grünen, es ist die FDP. So, das ist aber das Gleiche, was ich eben gesagt habe. Und die Wahrheit ist, und das wird Christian Lindner, der nächste Woche in diesem Podcast zu Gast ist, sicherlich auch wieder bestätigen. Er hat vor einem Jahr gesagt und vor zwei Jahren hier gesagt, das Problem ist, wir passen quasi nicht zusammen. Es ist eine Zweckgemeinschaft, aber es ist keine Liebesgemeinschaft. Und ist das Kernproblem der Ampel? Und wird dazu führen, dass es diese Ampel so nicht nochmal geben wird?
Also ich weiß jetzt nicht, ob sich Leute fragen, warum ich jetzt sage, also was hier ist meine Funktion. Also ich kann es ja mal ökologisch, kann ich das jetzt einordnen. So wie ich das überblicke, der Grundgedanke der Ampel war, unsere Überlappungen sind minimal, aber wir ergänzen uns, wenn wir sorgfältige Aufgabenteilung betreiben. Mhm. Also wir machen das alle, was wir am besten können und dann ist es am Ende ein gutes Ergebnis. Das ist in der Theorie natürlich ein toller Gedanke und da haben Leute ja auch viel Hoffnung reingesteckt. Es wäre auch toll gewesen, hätte das besser funktioniert, weil man ja irgendwie denkt, man nimmt was Ökologisches, dann was Sattgerechtes, aber irgendwie liberalen Gedanken. Toll. So, und jetzt stellt sich eben in dieser Legislaturperiode heraus, es gibt keine Probleme mehr, die in eine Schublade passen. Jedes Klimaproblem ist aber auch ein Geldproblem, weil die Sachen müssen finanziert werden. Jedes Gerechtigkeitsproblem ist wieder auch eine Frage von Ökologie, weil es dann die anderen betrifft. Ne? Wie gerecht ist dann welches Heizungsgesetz? Jede Frage, jeder Schritt, den wir Richtung Kinderarmut gehen, ist auch ein Schritt, den wir im Finanzministerium gehen müssen, weil man auch da wieder irgendwie die Finanzen mobilisieren muss und so weiter und so fort. Das heißt, man hat jetzt vielleicht auch wenig überraschend festgestellt, wir haben das alles schön aufgeteilt und denken, wir machen die Sachen, die wir gut können, und am Ende stehen wir und müssen uns den ganzen Tag eigentlich einigen, und das ist die eine Sache, die dann einfach nicht vorgesehen war. Und ich glaube, dazu könnte man feststellen, das ist natürlich nicht hilfreich, wenn von Tag 1 an der Ampel sagen zwei der drei sagen zentralen Männer da sich überlegen, wie sie Kanzler werden können, und ein dritter überlegt, wie er sagen seine Partei retten kann.
Das ist ein schöner Übergang zur letzten Frage. Männer. Ich erinnere mich an du hast in einem der ersten Podcasts, bei dem du hier warst, immer gesagt, wie wichtig das ist, dass das Ganze eben auch ein Thema ist des Feminismus, Klimapolitik und Politik an sich. Und nun stellt man fest, es kommt einem so vor, als ob es irgendwie nur noch um Männer geht. Also in der Bundesregierung, die drei entscheidenden Menschen sind Männer. In Amerika treten zwei Männer an, da müssen wir über alte weiße Männer schon gar nicht mehr sprechen. Das sind uralte weiße Männer. Und man hat das Gefühl, es kann doch nicht sein, dass es in diesem Land niemand anders gibt, der Präsident werden kann oder möchte. In Deutschland läuft es auf ein Duell von Friedrich Merz, der jetzt in den Umfragen zum ersten Mal in der Beliebtheit vor Olaf Scholz gelandet ist, wobei die Beliebtheit da begrenzt ist. Also wir reden da über, glaube ich, 28-29%. Und wenn Scholz nicht wird, dann muss es Pistorius werden. Die AfD ist eine... Sie wird nicht nur von Männern gewählt, interessanterweise, da staunt man, aber sie ist eine Partei, die von Männern geprägt ist. Das gilt für die Werteunion genauso. Und alles rutscht, und man hat das Gefühl, sozusagen irgendwie, da holen sich die älteren Männer und schlagen zurück. Das ist das Comeback. Ja, ist das auch ein Kern des Problems?
Naja, offensichtlich ist das Patriarchat für niemanden gut. Und sagen, dass sagen, wenn in einem Raum voller Männer die Entscheidung fällen, sagen, weiß man jetzt ja, dass das in der Regel kein Ort ist, der gesund macht, sondern dass der Druck, der dann auf Einzelnen steht, viel zu groß ist, dass Probleme nicht gesehen werden, die andere Teile der Gesellschaft haben. Also dass sich dann niemand meldet und sagt, hey, übrigens, wir haben andere Probleme, wir als Frauen, wir als Kinder, wir als Ausgegrenzte, was auch immer. Also, dass das offensichtlich keine gute Idee ist, ist jetzt ja längst bewiesen und gezeigt. Ganz aktuell blockiert ja Marco Buschmann auf europäischer Ebene ein Gesetz zum Schutz von Frauen vor sexueller Gewalt. Und das fand ich schon ganz sinnbildlich dafür, dass wir erleben, dass auch der Feminismus gerade, auch wie die Ökologie, jetzt nicht irgendwie so eine Schnellstraße ist, auf der es einfach immer mehr Richtung Gerechtigkeit und Freiheit geht, sondern dass da auch immer wieder ganz real Steine in den Weg gelegt werden. Und es natürlich, dass es auch kein Zufall ist. Wer sich gerne gegen Klimafragen positioniert, der hält dann auch nicht viel von der Ermächtigung der Frau und von der Ermächtigung von migratisierten Menschen und so weiter und so fort. Das ist dann ja alles eins, weil es um die Beherrschung geht. Man möchte dann die Macht und die Kontrolle haben, und das geht nicht, wenn andere zu viele Rechte haben. Als Aktivistin bin ich, glaube ich, sehr geprägt einfach von dem Blick darauf, wie unglaublich stark und mutig und selbstbewusst sich überall Frauen organisieren. In Deutschland, aber auch im Iran und in Afghanistan und in Kolumbien und Ecuador und auf den Philippinen und sonst wo. Und das heißt, gerade weil wir erleben, dass es auch so eine Art Zurückschlagen vom Patriarchat gibt und wir uns teilweise wieder in Debatten befinden, von denen ich wirklich dachte, dass das war irgendwie so ein 90er-Exklusivveranstaltung, probiere ich dann dorthin zu gucken, wo wieder etwas Wohlwollendes und Friedliches und Inklusives wächst.
Aber in der deutschen Politik sind sie rar. Wer sind sozusagen die starken weiblichen Stimmen in der deutschen Politik?
Wir haben fantastische Frauen in der deutschen Politik, auch in der deutschen Zivilgesellschaft. Wir haben tolle Ministerinnen.
Die man nur gerade nicht hört.
Ja, die man dann nicht hört, aber ich...
Oder weil die Männer zu... ich denke jetzt an
ich
dich. Du bist jemand, natürlich, klar. Aber dann, also ich... Annalena Baerbock mischt sich in dieser ganzen, ich sehe, also vielleicht sehe ich sie nur nicht, aber ich sehe Annalena Baerbock in der ganzen Debatte gerade nicht. Ich sehe Manu Dreier nicht, Manuela Schwesig. Also die sind auf jeden Fall nicht an vorderster Stelle, wo man denkt, wie kann das sein, dass auf einmal diese Debatte...
Welche Debatte jetzt?
Die Debatte über insbesondere Rechtsradikalismus, AfD...
Ach so.
Und so, die wird im Moment von Männern geführt. Und von Alice Weidel. Aber die von der anderen Seite.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Moment, um sich einmal zu fragen, wie man gerade zuhört. Ne? Offensichtlich, das also ich will das gar nicht kleinreden oder relativieren. Ich glaube, aus so einer aktivistischen Logik muss ich mir mal sehr überlegen, welche Kämpfe ich kämpfe. Mhm. Und ich glaube, wenn ich die Wahl habe, würde ich mich nicht so gerne, oder würde ich lieber gucken, wo sind denn die Frauen, denen man zuhören kann und was passiert, damit dorthin gehört wird. Statt sich nochmal darüber aufzuregen, dass es irgendwie aufwendige Männer in dieser Republik gibt, die sehr viel Raum einnehmen mit mittelmäßig viel Inhalt.
Das ist ein schönes Schlusswort. Nächste Woche, ist das auch eine Überleitung? Ich weiß es nicht. Aber nächste Woche in diesem Podcast der Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzende Christian Lindner. Vielen Dank.
Podcast von Funke.